Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Ultracycling-Podcast mit der doppelten Triple Crown.
Vielleicht liegt es daran, dass ich voll Hunger habe. Meine erste Assoziation war natürlich Burger King, weil egal wie alt man ist nie zu alt für eine Papierkrone beim Burger King.
Will man nur sagen, wie wir hassen?
Ich bin
Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer, der so hungrig ist, dass er nicht einmal das Intro vom Podcast zusammenbringt.
Und bitte macht man nicht unterschwellige Werbung für Fastfood-Ketten.
Genau.
Aber ich kann es nachvollziehen, wer Hunger hat, hat wüde Fantasien. Wir werden das Intro heute recht bald auflösen, weil wir haben wieder jemanden zu Besuch, wo wir das dann besprechen werden, was wir da jetzt genau gemeint haben. Und nachdem wir in der letzten Folge ja zu zweit über vieles geredet haben, und das war fast so eine sogenannte Laber-Episode, wo wir das heute relativ kurz und knackig halten.
Ja, aber die Folge hat anscheinend Staub aufgewirbelt, ist gut kommentiert worden auf Spotify. Und wenn ihr meine Hot Takes zu den Sommerolympischen Spielen hören wollt, dann müsst ihr uns noch 2 Jahre treu bleiben.
Ist es in 2 Jahren wieder soweit? Ich hab's gar nicht so am Schirm.
Naja, alle 4 Jahre, aber nach dem Sommer und Winter abwechselnd sind, dann alle 2 Jahre Olympische Spiele, ja.
Ja, ich bin jetzt schon
gesättigt.
Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, ich freue mich schon auf die nächsten Olympischen Sommerspiele, aber sie kommen dann sicher, ja.
Ich sitze da, in der Laufhose. Seit 4 Stunden versuche ich laufen zu gehen, aber ja, meine Tochter hat andere Pläne und jetzt habe ich sie gerade im Hintergrund wieder schreien gehört. Das ist sehr, sehr schwierig, aber immerhin habe ich es jetzt, ich habe es nicht zum Laufen geschafft, aber ich habe gedacht, ich habe sie niedergelegt, aber ich habe sie schon wieder schreien gehört. Alles Gute.
Aber du hast es zum Podcast geschafft, da sind wir alle sehr froh.
Genau. Ich habe es nicht zum Essen geschafft, deswegen die Burger King Fantasien und deswegen auch ganz frech vorher der Biss von der Käsesemmel.
Es sei dir vergönnt. Ich muss aber eine Geschichte kurz nachliefern, und zwar von meinem Fail der Woche letzte Episode, wo ich es nicht geschafft habe zum Bikefitting und zum Leistungstest. Mittlerweile habe ich zumindest einen der beiden Termine nachgeholt, nämlich den Leistungstest. Ich bin jetzt nicht abergläubisch, aber ich habe mir gedacht, hey, es hat jetzt schon 3 Mal nicht funktioniert, die beiden Termine zu kombinieren. Jetzt mache ich es einfach separat. Und ich habe in Innsbruck zu tun gehabt letzte Woche und am Weg dorthin bin ich quasi beim Max Kinselbauer gewesen, bei meinem bzw. unserem Trainer. Und da haben wir eine Laktat-Leistungsdiagnostik gemacht, so ein Stufentest und dann... Also eigenes Protokoll, das bin ich noch nie gefahren, es würde früher die ganz klassischen geben, so 1 Minute und 30 Watt steigern oder 4 Minuten 40 Watt oder 4 Minuten 20 Watt bis zur Ausbelastung. Jetzt war das, was war es eigentlich, 4 Minuten oder 3 Minuten oder 5 Minuten, ich habe schon wieder vergessen, bis knapp über die Schwelle, dann 5 Minuten locker treten und dann das entscheidende 5 Minuten all out. Und ja, der Max ist sehr begeistert und ich bin sehr begeistert. Ich habe 460 Watt geschafft über 5 Minuten und das ist besser als die letzten 4 Jahre. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt so richtig motiviert weiterhin fürs Training, weil irgendwann, wenn du anfängst zum Trainieren, wenn du in deinen, sagen wir mal, 20ern bist oder einfach ja, vielleicht in den ersten Jahren, wo du halt strukturiert trainierst, da ist es selbstverständlich, dass du jedes Jahr ein bisschen besser wirst. Deine Leistungsfähigkeit wird besser, deine Trainingsumfänge können sich steigern. Aber irgendwann, nach vielen Jahren, hast du irgendwie so irgendwann ein Plateau erreicht und dann kommt, wenn du alles ausreizt, und dann wird es einfach schwierig bis unmöglich, noch Fortschritte zu machen. Und wenn man dann die 40 Jahre Lebensalter überschreitet, und ich habe vor 4 Jahren das erste Mal in der AK50 beim King of the Lake mitgemacht. Das war jetzt ziemlich ein Schockmoment. Da war ich 39 und bin bei der AK50-Siegerehrung am Treppchen gestanden, weil es da irgendwie ein bisschen eine andere Regelung haben mit den Altersklassen. Auf jeden Fall bin ich jetzt 43 und da ist es nicht so selbstverständlich, dass du Sprünge nach vorne machst. Und dass ich jetzt ein besseres Leistungslevel habe wie die letzten 4 Jahre, taugt mir sehr, muss ich sagen. Und das motiviert mich ungemein, jetzt die harten Trainings, die jetzt gerade am Laufen sind, irgendwie durchzustehen.
Sehr cool, ja. Also, dass ich mich gesteigert habe, kann ich nicht sagen. aber ist egal, darum geht es gerade gar nicht bei mir. Aber ja, gut zu sehen und auch ein Zeichen, oder ein weiterer Grund dafür, warum ein guter Trainer, eine gute Trainerin so wichtig ist, dass man auch, vor allem wenn man viel Trainingserfahrung und viel Umfänge schon gefahren ist, kann ein guter Trainer, Trainerin noch neue Reize setzen und noch ein bisschen was rauskitzeln. Also
ganz genau, ja. Und es heißt überhaupt nicht, dass jetzt dementsprechend bessere Ergebnisse bei Wettkämpfen rauskommen. Das muss man dann erst einmal am richtigen Tag umsetzen. Und es kann auch sein, dass andere Dinge dann irgendwie der limitierende Faktor sind und nicht die Leistungsfähigkeit. Aber es ist vor allem für die Motivation gut, wenn du weißt, du bist in die richtige Richtung unterwegs. Und ja, dann hast du natürlich trotzdem noch abzuliefern im richtigen Moment und von anderen Problemen verschont zu bleiben. Das wissen wir alle. Aber ja, momentan bin ich sehr glücklich und zufrieden, wie es bisher läuft. Du hast letztens eh schon mal gesagt, dass du von deiner körperlichen Fitness her jetzt nicht unbedingt gerade am Höhepunkt bist, aber dass du wieder am Trainieren bist. Trotzdem habe ich jetzt eine Frage, welche Größe hast du aktuell bei T-Shirts oder Pullovern?
Ich habe immer die gleiche Größe. Large.
Okay. Ich frage nämlich deswegen, ich weiß, du bist ein großer Fan von Pink und die Sabine und ich haben jetzt unser Sitzfleisch-Hoodie- und Pullover-Sortiment erweitert. Wir haben jetzt auch eine pinke Farbe und ich weiß jetzt, dass ich dir nächstes Mal einen Large mitbringen werde, einen Large-Pulli. Es ist ein Hellblau haben wir auch gemacht und eine Zip-Weste haben wir auch gemacht in Beige.
Sehr cool. Du hast den Hoodie gleich in die Sitzfleisch-Musette, die schuldest mir noch.
Stimmt, ja.
Das war nicht mehr nicht mit Brau, es ist okay. Aktuell ist nicht eilig, aber ja, freut mich sehr und vollkommen anderes Thema. Ich bin Trauzeuge bei meinem Bruder seiner Hochzeit und wir waren Anzug schauen und da hat es in der Auslage einen rosa lachsfarbenen Anzug gegeben und der hat auf dieser Schaufensterpuppe unglaublich geil ausgeschaut. Und dann habe ich gedacht, wird doch gut passen, habe den anprobiert. Und dann war der echt langweilig. Also kann man sich fast gar nicht vorstellen, aber das war ein rosa Anzug und der war, wie ich den angehabt habe, der hat so komplett langweilig ausgeschaut. Jetzt bin ich weiterhin auf der Suche. Zum Glück habe ich noch ein paar Monate Zeit dafür, einen fetzigen Anzug für die Hochzeit zu finden.
Ja, ich meine, Anzüge haben wir bei uns im ultracyclingshop.com nicht, aber pinke Pullover haben wir ab sofort. Also Flo, du kriegst deinen, wenn wir uns das nächste Mal treffen, weil wir nehmen heute wieder über unsere Online-Plattform auf, aber die nächste Episode im Studio folgt demnächst. Einen Fehler muss ich noch korrigieren von letzter Woche. Ich habe gesagt, ich bin bei der Cycling World in Düsseldorf und einen Tag vorher in Brunnenthal mit meinen Vorträgen und da habe ich irgendwas daher geredet von Februar, 22. Februar. Und das stimmt natürlich nicht. Es muss natürlich der März sein, klarerweise. Weil sonst wäre das Ganze schon hinter mir und das Ganze folgt erst. Also am Samstag in Brunnenthal bei Schärding und am Sonntag dann bei der Cycling World in Düsseldorf.
Sehr cool. Und ja, ich glaube, genug gelabert. Und dann würde ich sagen, holen wir mal unseren Gast rein und ja, alles Weitere dann, wenn er da ist. Gut, den Verbindungsaufbau habe ich taktisch genutzt für ein paar Bissen von meiner Käsesemmel. Und inzwischen hat der andere bei uns Platz genommen.
Ich glaube, wir sagen noch kurz, warum wir heute den André eingeladen haben. Wir haben vor einigen Wochen, wo Gran Guanche, ich weiß gar nicht, Road stattgefunden hat, gell? Das Ultrarennen über die Kanarischen Inseln, haben wir uns gedacht, Flo, es wäre doch einmal super, jemanden einzuladen, der vielleicht alle drei Varianten gefahren ist. Mountainbike, Road und Gravel. Und dann sind wir auf den André gekommen und jetzt mittlerweile wissen wir, dass er schon nicht alle drei gefahren ist, sondern alle drei mehrfach gefahren ist, nämlich diese sogenannte Triple Crown schon mindestens zweimal voll gemacht hat. Und außerdem kennen wir den André von der Strada de la Sieta, vom TCR, wo der André quasi uns dort besucht und angefeuert hat. Und ich glaube, wir haben heute echt viele coole Themen, die wir mit ihm besprechen können.
Genau, und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke fürs Kommen. Hallo André.
Ja, hallöchen. Ja, schön euch zu sehen. Das letzte Mal war es ja sehr staubig, wo wir uns gesehen haben.
Und kalt.
Ja, stimmt, da war es frisch bei dir, ja, genau.
Also, der Straps hat das jetzt so lapidar angekündigt mit der Triple Crown, aber ja, wir haben gedacht, wäre doch spannend, jemanden zu haben, der alle drei Varianten gefahren ist und da kommen nur zwei Personen in Frage und nur eine davon spricht Deutsch. Nach dem Ausschlussverfahren sind wir dann bei dir gelandet. Die andere ist keine geringere als die Legende himself, Justinas.
Genau. Ja, der Justinas hatte mich sogar ziemlich geschockt. Das habe ich erst im Ziel von Trail, also im Dezember war das Trail und da habe ich meine Triple Crown voll gemacht. Im ersten Anlauf vom Trail bin ich sehr, sehr kläglich gescheitert. Und am Start hat er mir erzählt, ja, er will das Triple da machen mit dem Gran Guanche. Ich sage, okay, dann bin ich ja vor dir fertig. Ich habe aber vergessen, dass der in der allerersten Austragung beim Gran Guanche Road hinterm Ulrich Zweiter geworden ist. Das habe ich nicht berücksichtigt und naja, er hat ja fast die richtige Triple Crown, weil er einmal Silber hat und zweimal Gold, also das Gravel gewonnen vor Jahren und jetzt hat er auch das Trailrennen gewonnen. Genau. Und ja, das, also wie gesagt, ich bin Gran Guanche Fan. Damit hat einiges angefangen. Da bin ich zuerst mal die Strecke abgefahren in einer Bikepacking-Tour. Jeden Tag eine Insel. Und dann, ja, später hatte ich mich angemeldet, für das Road zuerst. Und am Ende des Jahres, es gibt nochmal das Road, Gravel, und am Ende des Jahres ist dann das Trail, also mit Mountainbike. Und, ja, da habe ich mir dann das erste Mal irgendwie ein 26 Zoll Hardtail, mein altes, aufgebaut, mit Dropbarlenker, mit elektrischer Schaltung. Das war ungefähr 18 Jahre alt. Bin dann beim Trail, also das Road habe ich erfolgreich beendet, an den Start gegangen und das war Katastrophe. Also da bin ich sowas von gescheitert. Ich war vorher krank, ich war nicht richtig trainiert, das Rad war kurz vorher fertig. Ich weiß nicht, ob es am 26 Zoll lag und also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal, nee, ihr hattet das noch nicht, ihr beide, ne? Wenn du mal einen Berg hochfährst, direkt am Start geht's hoch zum Mirador de Rio und du kommst da oben an und du bist Letzter. Also ich bin nicht der Schnellste, aber ich bin auch nicht der Langsamste. Und das war wie ein Albtraum. Weißt du, wenn du mal träumst, vielleicht habt ihr das auch mal gehabt, und du kommst da an und bist Letzter. Also das war echt Katastrophe und das hat mich so gefordert, dieses Rennen. Da ist auf Lanzarote, also noch die erste Insel. Ne? Wenn das einer das Gran Guanche nicht kennt, das startet immer in Orzola im Norden, in Lanzarote. Dann kommt Fuerteventura, Gran Canaria, Teneriffa und die drei kleineren Inseln, El Hierro, La Palma und La Gomera. Die wechseln sich ab, je nach Road, Gravel und Trail. Dazwischen haben wir die Fähren, so ein bisschen manchmal ausruhen oder manchmal sich auch aufs Klo begeben, weil man dann wirklich schlecht wird. aber bleiben wir noch bei dem Trail. Da war die letzten 20 Kilometer, hatten ja vorher gesagt, passt auf, die letzten 20 Kilometer, die dauern irgendwie lange. Und da war es mittlerweile schon dunkel. Ich war jetzt nicht mal letzter, wir waren aber in so einem Dreiergrüppchen und haben für die letzten 20 Kilometer 4,5 Stunden gebraucht. Ich habe mich dreimal hingelegt, das Knie waren offen und bin dann auch einen Tag später in Fuerteventura ausgestiegen. Und zum Glück, muss ich ehrlich sagen, weil es jetzt dieses Jahr, das ja erfolgreich beendet hatte, das Teilstück da auf Fuerteventura noch gefahren bin, habe ich gesagt, ey, zum Glück bist du da letztes Jahr ausgestiegen, weil das hätte ich in der Verfassung mit dem Fahrrad, hauptsächlich Verfassung, nicht überstanden. Also das war wirklich kläglich gescheitert, genau. Ja.
Jetzt sind wir schon mittendrin eigentlich. Ja. Wir gehen immer gern chronologisch vor und fragen dann immer so nach den ersten Ultra-Erfahrungen. Und bei dir habe ich was ganz Spannendes gehört. Also du warst schon beim allerersten TCR von London nach Istanbul Dot Watcher am PC.
Genau, also bin mir nicht sicher, ob es das erste oder das zweite war, aber ich meine, ich habe die doch zweimal gesehen. Also die Dots, wie die denn halt über den Ärmelkanal sind. Das fand ich immer super interessant. Boah, wo hat man das früher irgendwo gelesen? Und beim ersten Mal waren es ja auch echt wenig Starter. Dann hat auch immer der gleiche gewonnen, der Christoph Allegard. Jedenfalls die ersten zwei Austragungen und später nochmal. Und ich fand das so faszinierend, dass ich das war so unvorstellbar, ne? Also ich weiß gar nicht, wie die navigiert hatten. Also ich kannte da noch kein Fahrradnavi zu der Zeit. Ich glaube, da hatte ich noch nicht mal irgendwas, ein iPhone oder sowas, sondern noch Nokia, was auch immer. Das war halt komplett weit weg, aber ich fand es halt mega faszinierend, genau. Also das hat mich schon immer beeindruckt. Und irgendwann habe ich mal hier rund um in der Nähe von Köln einen TCR-Fahrer erwischt. Also den habe ich dann da gesehen, der fuhr dann da mit seiner Tasche hinten. Und das fand ich halt Wahnsinn, ja.
Werbung. Von Cyclad gibt es jetzt die Nano-Serie. Und ich war ganz überrascht, dass die neu sein soll, weil ich habe ja dich als Teamrider schon im Herbst damit herumfahren gesehen.
Ja, das war noch die Entwicklungsphase. Ich habe die Prototypen testen dürfen und noch Feedback geben und mittlerweile sind die Taschen brandneu erhältlich. Sie sind jetzt fertig entwickelt und ich muss sagen, ich bin echt begeistert.
Ich auch. Ich fühle mich einfach gesehen von Cyclad, weil auf längeren Trainingsausfahrten braucht man zwar Taschen, aber man braucht halt nicht ganz so große Taschen und dafür ist die Nano-Serie ideal. Es gibt ein Aerobar-Bag, ein Top-Tube-Bag und ein Saddle-Bag von der Nano-Serie.
Was mir immer taugt, sind die kleinen Details, auf die Cyclad achtet. Ich meine, dass die Taschen super leicht sind, müssen wir nicht noch mehr erwähnen, aber sie haben auch verschiedene Möglichkeiten, befestigt zu werden, zum Beispiel mit einer GoPro-Halterung. Sie haben einen Schnellverschluss, du kannst es mit einem Handgriff sofort lösen und wieder installieren und es macht es natürlich halt doppelt praktisch.
Die neue Nano-Serie ist erhältlich auf cyclad.cc.
Bei mir im ultracyclingshop.com.
Oder man kann es auch gewinnen.
Ja, ich habe ein Reel auf meinem Instagram-Kanal, straps_377. Und wenn man da mitmachen möchte und kommentiert, welche Farbe besser gefällt, hellgrau, so wie mir, oder schwarz, dann gibt's die Möglichkeit, eins von drei Sets zu gewinnen.
Werbung Ende.
Hey, ich wollt dir noch so die Frage stellen, weil du bist jetzt ja wirklich, du bist sowas von in dem Sport drinnen, das hat man jetzt auch schon gehört, wie du erzählt hast, von Justinas Statistik quasi. Also du bist da wirklich, du kennst so viel von der Geschichte des Sports, du hast so viel Rennen irgendwie ganz im Detail mitverfolgt, du warst schon öfters bei den großen Rennen irgendwie auch live vor Ort an der Strecke. Was war bei dir zuerst? Die Begeisterung fürs Beobachten und Mitverfolgen und danach hast du angefangen irgendwie selbst den Sport auch aktiv auszuüben oder bist du schon davor irgendwie Langstrecken gefahren und Bikepacking-Touren gefahren und hast darüber dann irgendwie angefangen auch die anderen bei den Rennen zu beobachten und mitzuverfolgen?
Ja, also die Begeisterung war zuerst fürs Fahrrad. Ich komme ursprünglich, in meinen jungen Jahren habe ich Motorsport gemacht und bin da Langstreckenrennen gefahren, am Nürburgring, 24-Stunden-Rennen. Und am liebsten wäre ich die auch alleine gefahren, aber das konnte man nicht finanzieren und das war ja auch, glaube ich, von der Konzentration eine harte Sache. Und am allerliebsten wäre ich, also wir sprechen von Motorisierter, da hatte ich mit Fahrrad noch nicht viel am Hut, wäre ich halt hier, der Kollege, der vor mir war, der die Panamerika gefahren ist, das gab's auch mal ganz früher motorisiert. Ich glaube nicht die ganze Strecke. Und sowas wäre mein Traum, aber das gibt's nicht mehr. Also ich wünsche mir schon mal manchmal, wenn ich am Fahrrad bin, lass uns das mal mit dem Mofa oder irgendwas austragen, motorisiert, wenn man halt irgend so einen starken, steilen Berg hochfährt. Da bin ich viel weiter vorne. Dann könnte ich den Strasser vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, aber das war halt so die Begeisterung halt vom Langstreckensport. Das war ja eigentlich ganz egal. Hauptsache man bewegt irgendwas. Da gab's das halt noch eigentlich mit dem Fahrrad nicht. Also einen Ironman. Ja, und dann auch deine Race Across America Sachen. Die hat man gehört. Und dann eigentlich nur das TCR. So die ersten Austragungen. Aber also es war erst die Begeisterung dafür da. Und ich bin dann auch ganz spät eigentlich erst zum Bikepacking gekommen, das muss ich jetzt noch sagen. Ich konnte nicht anders, ich habe zu Hause einen kranken Papa gepflegt und hat zwar früher mal Triathlon gefahren und ein bisschen Rennrad und hier Rad am Ring, 24-Stunden-Rennen im Viererteam, aber ich konnte es nicht ausführen. Und als ich dann die Zeit dafür hatte, dann bin ich dann explodiert halt. Ne? Also eher im Bikepacking, weil ich das ist von diesem Rennen halt, das hatte ich mir noch gar nicht zugetraut, aber irgendwie kommt man dann durch Podcasts informieren, fährst du mal die Granguanche Route ab, kannst du denn die Zwischenzeiten hier mit dem Ulrich oder Laurens van Tam vergleichen und du bist dann halt irgendwie so ein bisschen leichter drin. Ne?
Was war dann dein erstes Rennen? War das dann schon das Granguanche oder bist du davor noch was anders gefahren?
Ja, also auf meiner selbst eigenen Granguanche Route, Bikepacking Route, bin ich die Route abgefahren, dann ist mir noch in La Gomera, weiß ich noch, die Felge von der Carbon-Felge geplatzt auf der Abfahrt. Dann hatte ich noch eine Woche Aufenthalt auf La Gomera, hat mir eine neue Felge gekauft, die andere per Post, also die Reste per Post nach Hause geschickt, dann bin ich noch auf Teneriffa rumgefahren. Wahnsinnige Leute getroffen, also normale Bikepacking-Tour, einen Tag in Lagarachico Mandalas verkauft mit einem Spanischen, der lebte auf dem Fahrrad. Und dann hatte ich keinen Bock mehr auf Berge, weil ich da war auch noch mit Zelt unterwegs, also richtige komplette alle Zeitleittaschen, die es gab, mit Rolle vorne unterwegs. Und dann bin ich mit der Fähre aufs Festland und vom Festland nach Hause gefahren. Fast, also in Frankreich habe ich einen Zug genommen, dann irgendwann. Und ich hatte mich vorher, also ich hatte vorher schon einige Bikepacking-Touren gemacht, hatte ich mich fürs TCR angemeldet, total blauäugig. Da war das Nummer 9, das Ziel in Saloniki. Aber ich bin halt aus dieser Pflegezeit, wo ich nichts machen konnte, dann voll explodiert, war recht fit, also fast fitter als heute, aber die Muskulatur hat dann nicht so ganz mitgemacht. Die braucht, glaube ich, ein paar Jährchen dafür. Und habe mich überschwänglich fürs TCR angemeldet. Ist vielleicht ein bisschen dumm, aber ich sage, komm, mach es jetzt. Und siehst, wenn es nur als Trainings, zum Motivation, zum Training, bin nicht angenommen worden. Aber ich weiß dann, wo ich auf meiner Bikepacking-Tour also fertig war und dann im Zug saß, dann hatte ich dann im Nachrückverfahren vom Andrew Phillips dann eine Nachricht hier, du kannst dich noch anmelden. Ich sage, okay, das passt jetzt, das machst du jetzt auch. Und hab dann auch wie ein Wilder trainiert und also 2023 und hier bei uns in der Nähe gab es das North Race Westfalia, das startet in Bad Honnef am Rhein. Das war schon lange ausgebucht und dann dachte ich, ach komm, fährst du mal zum ersten Checkpoint, der liegt in der Eifel, nimmst dir einen Schlafsack mit, eine Isomatte, noch so ein bisschen was, Licht und dann pennst du da. Fährst du da mit denen irgendwie so mit oder guckst du mal, was da für Leute fahren? Nämlich morgens aber auch irgendwie zu spät rausgekommen, hatte mir in Komoot die Route angegeben von Bad Honnef bis zum oder vom Ende Checkpoint, die hatten Ende Parcours, die hatten noch so ein Parcours, einen kurzen zu fahren.
Darf ich kurz zwischenfragen, bitte? Ja. Das North Race Westfalia ist ein Rennen sozusagen und du musst halt die Route selber planen.
Ja, genau.
Und du bist außer Konkurrenz mitgefahren oder du bist zu spät zum Start gekommen und quasi hinterher nachgestartet.
Ja, ja, also
wie war das so genau?
Genau, die sind, also ich war gar nicht angemeldet. Und das war ausgebucht, das Rennen. Und ich bin dann zum Dotwatchen, war ein bisschen spät, wollte eigentlich den Start gucken, in Bad Honnef war ich ein bisschen spät. Das ist hier wirklich nicht weit weg, dann ein paar Kilometer Richtung Bonn gefahren und habe die ersten an der, ich bin da heute mit dem Fahrrad noch durchgefahren, an der Ampel, die ist sehr lange auf Rot, dann stand da der Fabian Wurm und der Georg Walter an der roten Ampel, ich habe ein paar Fotos gemacht, die haben hey gesagt, na ich sag, ey, meinst du, die haben noch ein paar Tracker am Start übrig? Man meinte, ja, da sind nicht alle gekommen, fahr doch mal hin. Ich sag, okay, dann mach ich jetzt. Dann haben die Nächsten auch noch runter, noch ein paar Fotos gemacht. Dann bin ich noch ein bisschen weiter gefahren. Sehr schöne Location, so ein Bootshaus-Club direkt am Rhein. Dann bin ich da mit meiner Montur angekommen, Satteltasche. Und dann haben die auch gedacht, ach, wer bist du denn? Ich sag, ja, hab dann noch ein paar Trecker übrig. Kann ich dann noch nachstarten? Ich sag, ja, wir sind nicht alle gekommen, ne? Wie das halt so meistens so ist. Hast du das schon mal gemacht? Ja, klar, hab ich das schon mal gemacht, ne? Ja, was willst du zahlen? Also, die hatten wirklich 70 Euro nur Startgeld. Es ist ein wirklich tolles Rennen. Also, 10 Checkpoints. Du musst die Strecke vorher planen. Du hast die Koordinaten bekommen. An den Außengrenzen von NRW. Die Strecke wäre dann ungefähr irgendwas mit 1100, 1200 Kilometer. Rennrad. Ja, ich habe die 70 Euro hingelegt. Und bin dann anderthalb Stunden nachgestartet, also mit Trecker, erstmal den Parcours hoch, Ende Parcours in die Tankstelle rein, gestürmt, mir alle möglichen Riegel, Snickers geholt und dann habe ich Gas gegeben. Also ziemlich übertrieben eigentlich und bin dann hinterher gespurtet. Das muss ich auch sagen, ich hatte einfach nur per Komoot den ersten Checkpoint ein und habe auch gemerkt, ey, das ist auch nicht die schnellste Route, was du da hast. Hab dann noch nachgeguckt, das ist ja der Vorteil, wo ist die Spitze lang gefahren bei Follow Me Challenge. Mir von ein paar irgendwas angeklickt und also ich muss sagen, ich weiß nicht, wie ihr das beim Unknown Race macht. Das war schon teilweise gefährlich, ne? Also während der Starts, das Handy habe ich meistens vorne immer schön dran. Habe ich auch oft in Bikepacking-Touren gemacht, dass ich immer so spontan so umgeplant habe. Und da kannte ich auch nur noch Komoot, obwohl ich glaube, der B-Router dafür auch nicht geeignet ist, ehrlich gesagt. Und habe dann während der Fahrt umgebucht. Ich habe mich, glaube ich, zweimal auf der Gegenfahrbahn gesehen und habe es dann irgendwann zum ersten Checkpoint geschafft. Vorher habe ich auch schon einige Leute einkassiert. Und beim Checkpoint habe ich mich dann da hingesetzt und die zweite Route geplant. Also den zweiten Checkpoint. Der war irgendwo in der Nähe in Belgien, mitten in so einem Moor. Da hatte ich dann auch kein Netz mehr. Da musste ich dann noch 5 Minuten warten auf die Jungs, die dann hinter mir angekommen sind und musste denen ein bisschen hinterherfahren, weil ich wusste keine Ahnung, wo es lang ging. Und da habe ich halt Gas gemacht. So ging das dann halt immer, Checkpoint 3, 4, 5. Es ging dann nach Holland rein, ins Ruhrgebiet. Musste man manchmal aufpassen. Komoot hat ja dann eine Fähre angegeben. Ich sage, ja, die fahren aber eigentlich alle woanders über den Rhein. Und die Fähre fährt natürlich nicht nachts. Und dann bin ich durchgefahren. Es ging, habe ich super. Ging super. In 24 Stunden 510 Kilometer. War dann irgendwann Top 10 und dann habe ich natürlich am Morgen irgendwann gemerkt, im Sauerland wurde es ein bisschen steiler. Die Stimmung, also meine eigene Stimmung wurde schlechter, also absoluter Kohlenhydratmangel. Da habe ich, glaube ich, noch andere Rennradfahrer, die da waren, angebrüllt, warum ich nicht im Windschatten fahren konnte, weil ich einfach zu langsam war. Dann kamen irgendwann die Rentner an. Ich weiß nicht, mit E-Bike oder ohne E-Bike, die haben mich dann überholt. Und dann war der CP6 oder CP7, das ist irgendwo im Sauerland, die Sackflöte oder so heißt der Turm. Da ging es noch querfeldein und als ich den dann irgendwann oben erreicht habe, da musste auch noch ein Stück wandern und sowas, man hätte auch außen rumfahren können. Ich glaube, ich war Position 5 oder 6 und als ich hier oben angekommen, habe ich mich mal hingesetzt und dann wollte ich weiter irgendwann wieder und dann war die Achillessehne kaputt. Also das Knirschen, ne? Das hat geknirscht und dann war Ende. Also komplette alle gefahren.
War quasi ja kein Finish mehr möglich.
Nee, das war kein Finish mehr. Also komplett alle. Das war auch. Es zieht sich ein bisschen meine Rennen durch. Ich weiß nicht, ob das von meinem Autorennen kam. kommt, ne, wenn die Startflagge geht, dann geht der Jagdinstinkt an und dann ist das Hirn raus und dann gibst du einfach nur Gas und da fehlen mir, glaube ich, die Muskeln noch was. Aber das ist halt meine Art. Irgendwann klappt's richtig gut. Also es war dann Dip und
Finch. Flo, hast du schon mal so eine Geschichte gehört, dass man
kommt mir sehr bekannt vor, ja, muss ich sagen. Wichtig ist, dass man die richtigen Schlüsse daraus zieht, wenn man überpaced am Anfang.
Ja, aber Flo, hast du schon mal so eine Geschichte gehört, dass man spontan zum Startfahrt fragt, ob Tracker frei noch übrig sind und dann im Nachgang einfach nochmal ins Rennen startet? Das finde ich schon eine sehr arge, aber sehr gute Sache, weil das wird wahrscheinlich wirklich bei den meisten Rennen so sein, wenn man keinen Startplatz kriegt, einfach bei den Radmarathons nennt es sich Nachmeldung.
Eigentlich eine schöne Sache, ne? Also es kommen ja eh immer nicht alle zum Start. Ich meine, wenn das jetzt Schule machen würde, dann hast du da 20, 30 Leute stehen nach Rennen. Und ich habe wirklich die Strecke nicht geplant. Andere haben die ja wochenlang geplant. Ne? Also Komoot hat echt einen super Job gemacht, muss ich sagen. Da hatte ich wirklich Glück. Das hätte am Balkan oder irgendwo im Ausland wäre das sehr in die Hose gegangen.
Hast du die nach dem Rennen, warst du dann genug vorbereitet fürs TCR? Hast du die doch bereit gefühlt oder hast du eher die Sorge gehabt, dass du jetzt mit der kaputten Achillessehne Probleme haben wirst?
Ja, also ich hab mich da kaputt gefahren. Die Achillessehne ging irgendwann ein bisschen besser, hatte aber auch noch irgendwie Schmerzen am Fibualköpfchen, irgendwas am Knie. Und bis zum TCR habe ich wenig Rad gefahren, es ging auch nicht richtig und bin dann eigentlich verletzt an den Start gegangen, in Gerhardsbergen. Und also hat vorher nicht wehgetan, weil ich auch nicht gefahren bin. Aber es hat kurz nach dem Start, ich weiß nicht, einer halben Stunde oder sowas, da habe ich gedacht, oh, das sind Schmerzen. Und ich bin auch nicht weit gekommen, aber ich habe gelitten, ich habe geweint. Es ging zeitweise mal ganz gut. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt trittst du mehr mit dem rechten Fuß, dann tut der linke ja nicht weh. Das geht nicht. Dann tut dir dann am halben Tag der andere Fuß weh. Also da habe ich sehr, sehr schwer gelitten. Also wirklich schwer gelitten.
Wann war der Punkt, wo du dann wirklich aussteigen hast müssen?
Das war oben in Andermatt. Da bin ich eigentlich auch
der erste. In der Schweiz am Weg zu Checkpoint 1.
Ja, Checkpoint 1. Und also ich weiß noch, dass ich bin ja schon einige auch Rennveranstaltungen gefahren und das habe ich immer cool weggenommen. Ich weiß, dass ich noch nie so nervös vor einer Veranstaltung war wie bei einem TCR. Ich fand das im Jahr vorher, habe ich mir das noch im Livestream angeguckt, wie der Bürgermeister dort da seine Rede hält und mit den Fackeln und am Marktplatz ist die Hölle los. Das habe ich alles nicht mitgekriegt. Ich war im Campingbus, bis 10 Minuten vor Schluss hing ich auf dem Klo. Ich war so nervös, hab dann auch irgendwas am Rad umgebaut und gefummelt, bin dann da runtergekommen. Dann habe ich mir, ich stehe ja hier in der zweiten Reihe, drehe ich mich um, dich habe ich nicht gesehen. Aber dann halt, ja, Bruno Wicht, Robin Gemperle oder Florian Moreux oder, also die sahen alle fit aus, dann habe ich gesagt, komm, stell dich mal ein bisschen weiter nach hinten. da ist beim Start, der Wahoo hat ja nicht funktioniert, da gab es ja noch eine Einführungsrunde. Und da war es auch noch am Regnerich, da musste man noch hochschieben teilweise, weil es sich ein bisschen weggestaut hat. Vom Gefühl habe ich gedacht, bin ich Letzter, aber es war es nicht. Und wir haben später gesehen, ich war wieder viel zu weit vorne. Also ich war irgendwie mal 500 Meter hinter dir oder sowas. Route war eigentlich ganz gut. Gab da aber auch so ein paar Pflastersteinstellen, wo du durchfährst. Da weiß ich, da ist die Zeitleittasche abgegangen, da ist der Getränkehalter abgegangen, weil sich das so durchgeruppelt hatte. Da habe ich auch gedacht, hey, jetzt bist du Letzter. Hab auch kaum in den Trecker am Anfang geschaut, weil es ja da am Regnen war. Das ging aber echt ganz gut. Ne? Und dann nächsten Morgen, da kamen dann die Schmerzen auch. Ne? Dann, wie gesagt, hast du das mit dem Fuß ein bisschen, fährst du rechts, dann geht das wieder für ein paar Stunden. Dann habe ich da schön geschlafen in Colmar, glaube ich. Und am zweiten Tag ging es eigentlich auch ganz gut. Da kamen ja noch nicht richtig Berge und sowas, ne? Und als denn da oben nach Andermatt hochging, also den Gotthardpass unten erst, das wäre auch schweinekalt, aber das hat er eigentlich nicht interessiert, sondern im Regnen. Und da wurde ich dann auch ordentlich eingesammelt. Ne? Also das war eigentlich total dumm. Man hätte hier unten schlafen sollen und gucken, was passiert. Aber ich mich da hoch zerstört. Das weiß ich noch. Was dann interessant war, also was ich beobachten konnte, sag ich mal, ich war vorher aber am Anfang vielleicht eher so in so einem Frontpack oder Front-Mid-Pack. Da war die Stimmung schon sehr, sehr wettkampforientiert, kann ich sagen. Also da wurde sich nicht gegrüßt. Und später habe ich da waren die Leute halt, ich weiß nicht, wir standen auf dem Weg nach Andermatt vor so einem Hotel, dann plötzlich habe ich da angehalten, geguckt, wo kann man noch pennen und sonst was. Dann standen wir plötzlich da zu fünft, TCR-Fahrer aus Schweden, aus England, und da haben wir so laut geredet, dass die aus dem Hotel rausgekommen sind, also so einer kleinen Pension, meint, ihr müssten was leiser sein. Und oben in Andermatt bin ich direkt ins erste Hotel, in dieses Mariot, ich weiß nicht, ein sehr, sehr nobles Hotel da rein. Currywurst gab's da noch irgendwie vom Nachtportier zu essen. Und dann gepennt, am nächsten Morgen versucht, irgendwas zu machen. Ich bin nicht zum Frühstück runtergekommen. Also ich bin zum Frühstück runtergekommen. Und dann, weiß ich noch, da war doch der Hotelportier, der hatte diesen Kofferwagen, das kennt ihr vielleicht, es gibt einen Film mit Bud Spencer, mit Herrn Zill, da stellen die sich auf den Kofferwagen, und dann kam der mit dem Kofferwagen an, weil er mich da hat, ich konnte nicht laufen. Ich sage, hey, kannst du dich da draufstellen, ne? Ich sage, ich hätte es machen sollen, aber irgendwie wollte ich es dann doch nicht, habe mich dann aber zum Frühstück geschleppt und habe noch eine Nacht da verbracht, habe am nächsten Morgen nochmal versucht, da den Berg hochzukommen, aber das war kein Fahrradfahren, das ging mit 8 km/h oder 10 oder 12 oder irgend sowas. Das ging nicht mehr. Also da bin ich komplett durchgefahren. Also der Kopf war da und war auch gut trainiert, aber die Muskulatur war dann für sowas noch nicht bereit. Auch ohne Verletzung, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob ich dann in Saloniki angekommen wäre.
Und da muss man sagen, ist es eine sehr vernünftige Sache, wenn es da so geht, vor allem zu so einem frühen Stadium, wenn das am letzten Tag passiert oder die letzten beiden Tage irgendwie, kannst du vielleicht noch die Zähne zusammenbeißen und sagen, okay, das ist mir jetzt das wert, das Finish noch irgendwie zu erreichen, aber wenn es vor Checkpoint 1 schon so geht, dann ist das, glaube ich, sehr vernünftig, umzudrehen, wie man beim Bergsteigen sagt, ne, bevor irgendwas Blödes passiert und sich vielleicht für ein nächstes Event anzumelden, dann dafür fit sein und gesund wieder sein.
Es ging auch nicht mehr, ne? Also ich war schon durch. Also ich hätte schon vorher aussteigen müssen, aber ich war schon kaputt, ne? Also es ging nicht. Es hätte gar nicht mehr. Also es war schon Ende.
Du hast ja ganz selbst, also sehr, sehr realistisch geschrieben, mir vorher, dass du am Anfang von deinen Teilnahmen eine sehr hohe DNF-Rate gehabt hast. Wann war denn so das eine Teilnahme, wo du sagst, hey, da hat es dann einmal richtig gut funktioniert, oder da hast du deinen Plan, sollte es einen geben, umsetzen können, oder bist irgendwie richtig gut ins Ziel gekommen?
Ja, eigentlich nach diesem verkorksten Trailrun 2024, da ist dann, ich meine, die Granguanche Rennen sind jetzt im 2-Monats-Rhythmus, ne? Im Dezember war das Rennen, Anfang Dezember, und im Januar ist das Road. Und dann im März, wie jetzt in 2 Wochen, ist das Gravel. Und in den 2 Monaten habe ich es irgendwie geschafft, halbwegs fit zu werden. Gar nicht mit 4 Kilometern. Ich bin viel gelaufen. Und da hat es dann ordentlich funktioniert, weil ich bin vorher wirklich oft ausgestiegen. Also ich bin auch zu schnell losgefahren immer, ne? Das sind diese typischen Fehler. Das mache ich heute auch noch. Aber das ist halt irgendwie so mein Stil, glaube ich. Irgendwann komme ich damit durch mal. Also richtig durch. Das perfekte Rennen habe ich noch nicht gehabt. Also ab letztem Jahr muss ich sagen, das hat denn funktioniert, und toi toi toi, kein DNF. Habe auch einige Rennen letztes Jahr bestritten, auch einige harte, und war auch nah dran am DNF und habe mir auch gewünscht, dass die Kette reißt, oder ich habe mir auch schon mal nach Hotels geguckt oder nach Rückflügen und sonst was, aber habe mich dann mit mir, mit dem inneren Ich so beschlossen, nee, du machst das jetzt durch. Und das hat dann gut funktioniert. Ja. Ob es muskulär besser ist oder sowas, das kann ich gar nicht sagen. Aber vielleicht gewöhnt man sich doch an sowas nach einer Zeit auch erst.
Vielleicht können wir jetzt ein bisschen mehr im Detail über die Triple Crown sprechen. Also du hast das eh schon angerissen, die Gran Guanche-Rennen fahren die Kanarischen Inseln von Norden nach Süden ab und je nach Variante die letzte, die kleinste Insel ist dann immer eine andere. Was war dein erstes? Was ist vielleicht das Schwierigste und was sind die Unterschiede, die großen? Aber jetzt nicht alles auf einmal beantworten, sondern einfach Punkt für Punkt das durchgehen einmal.
Ja, das erste war das Road, weil ich auch nur ein Rennrad hatte und nichts mit Gravel oder Mountainbike, also außer mein uraltes Hardtail, zu tun hatte. Das erste habe ich auch noch wie das TCR, auch das Nordwest-Westfalia mit meinem alten, 18 Jahre alten, halb Carbon, halb Alurad gemacht. Ursprünglich mal Dreifachschaltung, dennoch auf zweifach umgebaut. 28 mm Reifen und haben trotzdem reingepasst, Felgenbremsen. Aber ehrlich gesagt ist das auch nicht langsamer als jetzt der Vollcarbon-Elektrorenner, der da hinten steht, also, ne, da unten.
Aber mir gefällt sehr gut, dass du quasi in Attacke auf die Triple Crown mit einer Triple-Schaltung fährst. Der ist schon echt ein bisschen aus der Zeit gefallen, vor einer Dreifachkettenblatt.
Nee, so habe ich angefangen, aber ich glaube, also vor dem TCR habe ich auf Zweifach umgebaut oder sogar vor dem.
Okay.
Also, ne? Und habe mir dann auch irgendwann mal ein neues Rädchen gegönnt. Da habe ich lustige Geschichte. Das Rad auf eBay Kleinanzeigen und später habe ich das Rad inklusive der Verkäuferin, haben wir uns ein Jahr ganz gut die Wohnung geteilt, kann man sagen. Aber jetzt mal zum Gran Guanche zurück, also das Route, da hat es angefangen. Das zweite Gravel hatte ich ausgelassen, das war auch ausgebucht. Dann wieder dieses versagte Trail und dann im letzten Jahr, also ich habe jetzt in 2,5 Wochen mein 7. Gran Guanche. Ich glaube, hat auch noch keiner gemacht, so viele Starts. Und ich komme ja gerade so ein bisschen vor, wie täglich grüßt das Murmeltier, ne? Also wir haben so, alle 2 Monate ist so ein Start. Und ich komme ja gerade erst von einem Monat vom Gran Guanche Road. Und in 2,5 Wochen ist dann das Gravel nochmal. Da hatte ich mich eigentlich auch schon angemeldet letztes Jahr, falls das wieder nichts mit dem Trail wird. Weil von dem Trail ist definitiv das Schwerste. Hatte ich riesen Respekt. Und ich hatte auch vor diesem Part in Lanzarote eigentlich wirklich Schiss. Ich habe wirklich Angst gehabt. Und deshalb habe ich gedacht, komm, falls das nichts wird, mach das, melde dich dann nochmal an, nochmal für Road Gravel. Dann hast du halt nochmal einen dritten Anlauf oder was auch immer. Aber irgendwann machst du das. Habe ich aber nicht gebraucht.
Was sind so die wesentlichen Unterschiede? Vor allem routenmäßig würde es mich interessieren, weil also vor allem Lanzarote, Fuerteventura, gibt es wahrscheinlich nicht so viel Varianz, oder? Also da gibt es nicht so viele Möglichkeiten, wie man die Inseln Nord-Süd durchqueren kann.
Ja, also du hast schon einige Teile, Abschnitte, die sich überkreuzen bei allen drei, ne? Aber du wunderst dich eigentlich schon, wie Offroad-lastig diese ganzen Inseln sind, auch Lanzarote oder Furte. Also der Start ist natürlich immer an derselben Stelle, an der Kirche in Orzola. Und beim Road geht's halt meistens immer hoch zum Mirador de Rio. Und Offroad, also Gravel und das Trail, das geht dann schon direkt ab ins Gelände und auch schon gar nicht ganz ohne. Gibt es dann verschiedene Dirt-Pisten, Gravel-Pisten, ziemlich harte auch teilweise, oder Sandsachen. Da sind eher das Gravel und das Trail gerade auf den ersten zwei Inseln sehr, sehr ähnlich halt, ne? Und Du hast definitiv keine Gravel-Anteile beim Route. Ne? Also es ist keine Sachen zum Wandern oder irgendwie mal Schotter. Ich glaube, das 50 Meter musste mal, weil da die Straße fehlt, musste so ein bisschen Schotter fahren. Aber die fahren ja auch nicht auf den direktesten Weg runter, sondern es ist eigentlich eine tolle Strecke. Also auch beim Route, oder dir kommen da auch oft irgendwelche Bikepacker entgegen. Oder fahren dann halt auch mit, also diese Route Gran Guanche fahren halt ziemlich viele auch außerhalb von den Rennen ab, was eigentlich eine tolle Erfahrung ist.
Wie ist es mit den Fähren? Ich kenn's, also ich habe jetzt beim Zuschauen, beim Beobachten mehr oder weniger immer nur die Road-Variante angeschaut, weil ich mich da irgendwie ein bisschen mehr reinversetzen kann. Generell finde ich es aber dann halt sehr fährenlastig. Ist es Offroad und beim Gravel ähnlich, dass du sagst, hey, wenn du irgendwie ein bisschen vorausplanst oder so, es gibt eigentlich nur eine oder zwei Fähren, die so in Frage kommen, du musst unbedingt diese Fähre erwischen, damit du pünktlich irgendwie auf der zweiten Insel bist. Ich habe jetzt natürlich immer die schnelleren angeschaut und da war beim Road einfach so, es waren, egal ob jetzt eine halbe Stunde Unterschied war oder so, im Endeffekt bei der Fähre sind dann alle auf der Fähre gesessen und entschieden hat es eigentlich erst auf der letzten oder vorletzten Insel. Ja. Ist das bei Gravel Offroad ähnlich oder ist da einfach die Fahrzeit insgesamt deutlich länger?
Ja, also die Fahrzeit ist länger und das Road hat dann eher den Anschein eines Etappenrenns, ja, wie du das jetzt auch gerade schon gesagt hast. Du musst halt in diesem Audax-Tempo bleiben, was nicht ohne ist. Ich glaube, die mussten Teneriffa dieses Jahr in 6,5 Stunden schaffen und das war schon ordentlich, nachdem sie die ganze Nacht durchgefahren sind in Gran Canaria, 250 Kilometer. Da ist das Road deutlich schneller, obwohl es jetzt nochmal 100 Kilometer länger geworden ist auf Gran Canaria. Das Trail, da hast du halt die Fähren auch drin, aber du bist einfach länger unterwegs. Ne? Also du bist fast einen Tag auf einer Insel, kann man sagen. Da ist dieses Ferry-Game, du hast ja dieselben Fähren, nicht so ausschlaggebend. Sagen wir, beim Road musst du eigentlich die ersten zwei Inseln, also kannst du eigentlich im Audax-Tempo drinbleiben, da brauchst du nur so schnell fahren, wie die Fähre auch kommt. Ne? Also ja, sie hatten jetzt beim letzten Mal beim Road, da ist ja Windschatten erlaubt. Da hatten wir so eine Gruppe und da habe ich so, ey, Leute, welche Fähre wollt ihr kriegen? Wieso fahrt ihr so schnell? Ne? Aber lass mal ein bisschen belgischen Kreisel fahren oder sowas. Aber dann, weiß ich nicht, die hatten ja keinen Blick vor und dann sind die eigentlich voll durchgefahren. Und dann habe ich mich irgendwann ausgeklinkt, weil wir hatten echt genug Zeit, die Fähre zu kriegen. Und das ist beim Gravel oder noch mehr beim Trail, weil du da einfach auf der Insel länger unterwegs bist, musst du halt schon gucken, wann kriegst du die Fähre und planst auch so ein bisschen deine Fahrt, aber das ist nicht so extrem, wie du das jetzt bei der Route-Variante hast. Es ist halt irgendwo ja eine Überfahrt drin, die aber nicht den Fluss so ein bisschen stört. Also das macht es nicht so zum Etappenrennen.
Kann man die Fähren da dann auch mehr taktisch nutzen, also als Schlafpause oder wie lang sind die Überfahrten?
Also die erste Überfahrt von Lanzarote nach Fuerteventura ist eine halbe Stunde. Da gibt es auch drei Anbieter. Ja, da kannst du halt nicht schlafen. Da kannst du vorher zum Supermarkt oder auf der Fähre dir noch irgendwo ein Wässerchen holen oder sowas. Da hatten wir beim allerersten Road, da wo der Paul Voss mitgefahren ist, da war die erste Fähre von den schnellen Jungs war zu spät. Das war die kleine, die hatte Verspätung und die auf der zweiten Fähre, da war ich jetzt drauf. Und dann waren wir als vorher, also vor denen. Der Paul Voss hat aber noch kurz vorher die erste, von der ersten Fähre auf die zweite Fähre gewechselt. Der muss aber mit fallender Klappe von der Fähre in den Hafen, also ich habe den nur augenscheinlich gesehen, musste der direkt losgefahren sein. Der war auch dann die einzigste, der eine frühere Fähre auf nach Richtung Gran Canaria dann von Fuerte bekommen hat. Das war dann sehr witzig, weil dann halt die Führungsleute dann in Fuerteventura dich dann nochmal überholt haben und dann gab es eine 30er-Gruppe im belgischen Kreisel mit Jochen Böhringer, Martin Moritz, Und da musstest du auch wirklich dann den belgischen Kreisel so fahren, sonst bist du da rausgekickt worden. Ne? Also da habe ich es auf jeden Fall gelernt. Das war dann schon ziemlich interessant. Jedenfalls, wo es flach war, wo es steil war, dann war es dann eh wieder, waren die dann eh weg. Genau, und schlafen kannst du eigentlich nur auf der 2-Stunden-Fähre, naja, genau, von Furte nach Gran Canaria, die dauert 2 Stunden. Und dann zu den kleineren Inseln El Hierro beim Gravel oder La Palma beim Trail, da dauert die Überfahrt 2,5 Stunden oder 3 Stunden. Da kannst du halt schlafen, solltest du auch schlafen, also das ist ein Tipp, um da nicht seekrank zu werden, weil die haben teilweise richtig üblen Wellengang, lege ich mich einfach flach auf den Teppich hin. Du hast ja nicht gesehen, dass da einer mal eine Isomatte aufgeblasen hat. Schlafsack hatte ich schon mal mit oder Bivi oder auch ohne. Und dann legst du dich hin, dann wirst du nicht seekrank. Und dann jetzt beim letzten Rennen lagen wir dann alle da zwischen den Sitzen. Nach dem Gepennen anschauen auch vielleicht kein Problem damit. Die sitzen dann auf Stühlen und essen und verzählen oder irgendwas. Ja, aber ich habe den Schlaf, gar nicht den Schlaf, sondern die Ruhe genossen. Ich weiß jetzt, beim Road habe ich noch euren Podcast mit dem Sebastian Trimborn gehört. Einfach nur, weil ich das Geräusch drumherum nicht mithören wollte. Es war nicht zum Einschlafen, aber ich bin dann mal kurz ein bisschen weg gewesen, ja.
Das wird den Sebastian freuen, dass du ihn zur Beruhigung hörst. Apropos Basti und Sebastian Trimborn, du hast mir vorher geschrieben, weil wir jetzt gerade vom Gran Guanche Trail sprechen, dass du vom Marc Büchel auch etwas über das Atlas Mountain Race und das Gran Guanche sagen kannst, oder dass du von ihm quasi ein cooles Zitat hast.
Genau. Ja, der hat mir das, ich glaube, sehr kurz nach seiner Zieleinfahrt geschickt. Also ich wollte einfach nur von ihm wissen, wie kann er das Atlas Mountain Race im Vergleich zum Gran Guanche Trail, was er jetzt im Dezember auch gefahren ist, da ist er Dritter geworden, also hinter Justinas. Und einfach nur mal zum Einschätzen, wie ist das Gran Guanche Trail mit dem diesjährigen Atlas Mountain Race? Das hat mich persönlich interessiert.
Ja, der EV war nicht zum Vergleich mit dem Gran Guanche für mich. Das war jetzt richtig hart.
Mehr hat er nicht gesagt, aber so die Stimmung, die er da ausdrückt, ich finde, das ist schon bezeichnend.
Also ich aber bitte interpretier es für uns noch einmal. Also bitte fass das nochmal zusammen, was du quasi jetzt sein Fazit war.
Ja, also ich wollte auch für mich wissen, wie man das einschätzt. Auch noch im Hinblick auf das Hellenic Mountain Races oder allgemein die Mountain Races, habe ich mich mal ein bisschen umgehört, wie die das zum Gran Guanche ungefähr einschätzen. Und das kann die Aussage, die Nachricht von ihm war irgendwie nicht lange her von seiner Zieleinfahrt. Er ist ja Siebter geworden und holt sich auch ziemlich fertig an. Hat ja auch eine hervorragende Leistung gebracht. Das Rennen ist ja auch deutlich länger noch, ne? Und wahrscheinlich von der Versorgung und von den Temperaturschwankungen auch nicht ganz ohne. Obwohl ich glaube, beim Trail haben die den Sturm und den Regen auf Teneriffa nicht mitbekommen, den wir dann etwas weiter hinten abbekommen haben.
Teneriffa ist ein Stichwort, was mich sehr interessiert. Also man wird wahrscheinlich bei allen drei Varianten über den Pico fahren. Pico del Teide. Und wie sind die verschiedenen Aufstiege und vor allem die Abfahrten? Weil ich hab's einmal, bin ich den Teide runtergefahren auf der asphaltierten Straße im Sommer bei 30 Grad unten am Meer und bin komplett blauäugig, ohne Handschuh, ohne Weste, ohne irgendwas darauf gefahren. Und auf dieser 50 Kilometer langen Abfahrt, da kühlt man unglaublich aus und mir war es certain so kalt beim Radlfahren als an diesem Tag. Das war Asphalt. Wie sind da dann die Gravel oder die Trail-Abfahrten? Wahrscheinlich nicht so schnell.
Theoretisch ist jetzt Teneriffa ein blödes Beispiel, weil da ist der Straßenanteil doch relativ hoch gewesen. Also ich weiß, dass wir dieses Jahr, sind 2,5 Wochen beim Gravel, nicht die Asphaltstraße durch die Caldera am Teide vorbeifahren, sondern links davon. boah, ich weiß nicht, wie lange das ist, 30, 40 Kilometer mit definitiv auch nochmal Hike a Bike da drin, weil da die Straße einfach fehlt. Wir sind beim Trail rechts rum vom Teide gefahren. Ich sage jetzt einfach rechts rum. Es ging aber eigentlich, außer dass das ziemlich im Schatten war. Und beim Rot fährst du halt durch die Caldera durch. Ich bin noch nie nachts drüber, so dass die Abfahrt eigentlich relativ warm war. Also beim Trail habe ich noch nicht mal irgendeine Jacke angezogen. Es war natürlich viel zu kalt. Und die Abfahrt ist leider beim Trail und Gravel und Road meistens gleich. Also der Hauptteil ab Villa Flor ist das immer gleich. Also du fährst dann auch die Straße, weil irgendwie gibt es da wenig Alternativen. Es gibt wohl einen anderen Trail, die bei der Erstausgabe gefahren sind, der aber wohl zu krass war. Der Anstieg ist denn schon etwas anders. War in der Nähe von der Straße, von der Hauptstraße. Aber du fährst dann da schon ganz schön harte Gravelstücke. Und ich kann ja sagen, beim Gravel und Trail, also gerade beim Gravel letztes Jahr, war es unten ab La Laguna pitsche nass. Also da hat es morgens dann geregnet, wachst es auf und es schüttet. Und du fährst 100 Meter, bist komplett durchnässt. Und dann waren das oben auch irgendwie 0 Grad, 1 Grad oder sonst was. Und ich voller Sommermantur. Also ich hatte nur die Regenjacke, die Gore-Jacke. Hier so einmal Handschuhe, die waren halb aufgerissen. Die haben mir die Finger gerettet zum Glück. Aber die Füße waren so kalt. Also nur die Sommerschüßchen, dann durchs komplett dreckig im Matsch. Und ich habe die Füße nicht mehr gespürt. Ich musste dann immer an den Messner denken, wo der immer die Zehen da eingefroren sind. Und du fährst dann halt Stunden da hoch. Du kommst dann irgendwann aber auch doch wieder auf die Straße. Das letzte Stück geht fast nur Straße. Und da bin ich jedenfalls schneller hochgefahren als mit dem Rennrad. Sonst hast du verloren, du musstest warm bleiben, ne? Und das sah auch nicht schön aus, glaube ich. War zwar schneller, aber irgendwas mit runden Tritt oder so hast du da auch nicht mehr hingekriegt. Und dann waren wir in der, das oben so ein Café, eine Bar, und da waren auch mehrere Leute drin. Wahrscheinlich ähnlich wie bei eurem Unknown Race letztes Jahr. Und dann waren wir da alle am Zittern, ne? Das war ganz schön hart. Dann fährst du 3 Kilometer weiter hoch und da ist die strahlende Sonne, alle fahren Kurzkurs. Zum Glück. Aber das war hart. Seitdem haben die auch Regenhosen und eher auch lange Handschuhe jetzt vorgeschrieben, genau.
Werbung. Straps, wir werden ja oft gefragt nach Einsteigerrennen oder nach Rennen, wenn man mal reinschnuppern will in die Ultrawelt.
Ja, und ich glaube, wir sind uns da fast einig, oder? Race Around Austria Challenge ist wirklich optimal zum Einsteigen.
Ganz genau. Man kann es supported und unsupported fahren, das heißt beides möglich. Und wenn man sich für die unsupported Variante entscheidet, man hat Depots und man ist gleichzeitig mit denen, die es supported fahren, unterwegs. Das heißt, man hat das doppelte Sicherheitsnetz, man ist nie allein auf der Strecke. Es ist eine wunderschöne Gegend und einfach auch super erreichbar aus ganz Deutschland und Österreich.
Ja, wir waren ja beide schon dabei, also beim Longen Race Around Austria und bei der Rad-Challenge. Und was für mich einfach als absolut herausragend ist die unglaubliche Stimmung in St. Georgen. Das wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr sein, weil es die Weltmeisterschaft ist auf der langen Strecke, aber trotzdem ist die Race Around Austria Challenge einfach eingebettet. In der ganzen Woche ist in St. Georgen einfach Ausnahmezustand. Start und Ziel immer super schöne Atmosphäre. Sehr viel Publikum, an der Strecke ist immer was los, es gibt Fanzonen und ja, ich denke, ein besseres Rennen zum Einsteigen gibt's nicht.
Das Einzige, was wirklich ein Nachteil sein könnte, wenn man mit dem Rennen beginnt, man wird im Ziel nie mehr bei kaum anderen Rennen so eine gute Stimmung erleben.
Ja, das ist allerdings richtig. Und was nämlich spannend ist, vielleicht liegt es ja daran, 80% der Leute, die beim Race Around Austria bei der Challenge starten, sind Wiederholungstäter. Das heißt, die meisten, die das absolvieren, die sie an den Start stellen, kommen wieder, weil es eben so unglaublich gut ist.
Ja, und wenn man sich denkt, weiß ich nicht, vielleicht traue ich mich doch noch nicht ganz, ich würde mir gerne zumindest einmal die ersten 200 Kilometer des Rennens anschauen. Auch dafür gibt es eine Möglichkeit. Man kann das Rad 200 auch noch fahren. Da kann man starten in St. Georgen, die ersten 200 Kilometer der Strecke abfahren und dann gibt's ein Bus-Shuttle zurück zum Start.
Ja, und vor allem nicht nur das, die 200 Kilometer lange gemeinsame Ausfahrt, das ist immer eine relativ große Gruppe und man fährt bis nach Schön eben zum Hotel Insholz. Das ist ein super Wellness-Hotel. Man kann dort auch noch im Wellness-Bereich kurz einkehren und dann geht's mit dem Bus zurück nach St. Georgen.
Ja, und das ist ein neuralgischer Punkt an der Strecke, weil genau dort gibt's auch jedes Jahr die Fanzone und da ist immer richtig gute Stimmung.
Man kann die Rad-Challenge solo fahren oder man kann es auch im Team fahren und das ist vielleicht noch mehr eine gute Überlegung, weil wenn man zum Beispiel mal den Ötztaler gefahren ist, dann ist der Schritt zur Challenge irgendwie der logische nächste Schritt oder wenn man einen Ironman gemacht hat und dann mal im Rad noch ein bisschen weiterfahren möchte. Allerdings möglich als Team, wo man sich die Strecke nochmal aufteilen kann, Pausen hat in der Zwischenzeit im Begleitfahrzeug und es ist definitiv gut machbar und nicht so die riesengroße Belastung. Also da kann man dann schon, wenn man sein eigenes Tempo gut findet, gemeinsam mit einem echt guten Teamerlebnis die Strecke meistern.
Die Rad-Challenge ist meistens extrem stark besetzt. Die Siegerzeiten der letzten Jahre waren unglaublich schnell, unglaublich kompetitiv. Das heißt, wenn man sie richtig matchen will, ist man an der richtigen Stelle. Aber es gibt ein großes Starterfeld und auf allen Niveaus und es ist für jeden was dabei. Man kann das auch ganz gemütlich fahren oder innerhalb seiner persönlichen Grenzen.
Und was auch noch für jeden dabei ist, das ist nämlich nicht selbstverständlich. Es gibt richtig gute Videos und Fotos, die dann alle Teilnehmer bekommen, ohne einen extra Aufpreis. Und wer sich davon noch mal überzeugen will, es gibt vor allem jetzt im Winter, vielleicht zum Training als gute Motivation, einen sehr gut befüllten YouTube-Kanal vom Racerland Austria und es bringt sicher im Winter viele Stunden Motivation fürs Training, damit man sich dann mit der Entscheidung vielleicht noch ein bisschen leichter tut.
Die Racerland Austria Challenge findet Mitte August statt und die Anmeldung beginnt am 15. Februar. Also streicht euch diesen Tag dick und fett in eurem Kalender an.
Und was wir jetzt noch haben als kleines Goodie, wenn man den Code Sitzfleisch angibt, dann kann man die Rad 200, die 200 Kilometer lange Testfahrt, mit 50% Rabatt bestreiten. Zuerst zur Challenge anmelden und dann den Code einlösen. Wie gesagt, ab Februar jetzt einmal im Kalender vormerken und dann schnell sein bei der Anmeldung.
Werbung Ende. Wenn du jetzt die drei vergleichst, was taugt dir am meisten? Welches findest du am interessantesten? Und was würdest du Einsteigerinnen oder Anfängern empfehlen?
Bei allen drei oder bei allen was kann ich mit dem Trail beantworten. Das war eigentlich wirklich das Schönste, landschaftlich, sowie auch fahrerisch. Auf den ersten zwei Inseln, also Lanzarote und Forte, auch nicht zu unterschätzen. Also das waren vielleicht die technisch die anspruchsvollsten Inseln. Teneriffa muss man mal gucken, welche Routen, es gibt noch mehrere verschiedene Routen am Teide vorbei, die vielleicht auch anspruchsvoller sind. Aber gerade auch Gran Canaria, also da hast du den ganzen Tag dich da aufgehalten, ne? Da gibt's dann so ein Hike-Bike, der jetzt gar nicht so lang dauert, aber das ist kein Hike-Bike, das ist einfach Klettern. Da geht's dann einfach irgendwo geradeaus hoch und das ging einfach nur so hoch. Das war eigentlich Wahnsinn halt. Ne? Du hast die Strecke auch nicht richtig gesehen am Wahoo. Und das war schon eine heftige Nummer. Gerade wenn du dann noch irgendwie zu spät bist, dann willst du deine Fähre noch kriegen, weil du dich da irgendwie vertan hast. Und spurtest denn wie ein Geistesgestörter zu der Fähre oder auch die Abfahrt runter, die letzte, die dann auch von 1500 Höhenmeter runter hat. Gravel, nicht schwer zu fahren, ehrlich gesagt, aber die musste auch erstmal runterkommen, im Dunkeln mit flackerndem Licht, weil der Halter gebrochen ist und du dann den China-Halter von deiner GoPro-Kamera nehmen musst. Und dann bin ich für 10 Sekunden vorher an die Fähre gekommen und habe mich komplett alle gefahren. Das war ein super geiles Gefühl, hat auch morgen noch auf dem Weg irgendwo da im Trail hoch den Podcast von Martin Moritz gehört, wo er vom TCR, von seinem Fährensprint, natürlich 800 Kilometer ging, erzählt hat, dass er auch da irgendwelche Gefühle hatte, die ich denn da mit meinem ein paar Stunden Sprint aber ganz gut nachvollziehen konnte. War aber komplett alle. Nächsten Tag habe ich auf Teneriffa verbracht und bin nicht sonderlich weit gekommen, aber habe mich dann irgendwann wieder aufberappelt. Einsteigern kann ich schon auf jeden Fall, je nachdem von wo man kommt, die können das Road fahren, sind auch ziemlich viele Rennradfahrer da, die dann das meistens das erste Ultra ist. Oder auch Rennradfahrer, die eher von Sprintrennen kommen, weil es ein bisschen den Sprintcharakter hat. Also ich jetzt an den Kevin Boskardin denke, der das letztes Jahr gewonnen hat, der meinte, er hasst Ultrafahren. Also, genau. Aber auch Gravelfahrer, das kann man auch sicherlich Einsteigern empfehlen. Und Trailfahrer, also wenn du noch nie ein Ultra gefahren bist und noch nie ein Mountainbike irgendwas, dann würde ich es nicht empfehlen. Aber wenn du, bevor du vielleicht die Mountain-Series fahren willst, wie Atlas, Hellenic, denke ich mal, dass das Grango Anche Trail da ein super Einstieg ist. Also nicht unterfordernd, aber sicherlich noch eine Stufe einfacher, was ich jetzt da so rausgehört habe, als die Mountain Races.
Ich nehme auf jeden Fall mit, wir haben ja sonst immer Feedback der Woche in unserem Podcast. Diesmal haben wir das Feedback direkt von dir bekommen. Wenn man dem Martin Moritz zuhört, ist man motiviert zum Sprint zur Fähre. Wenn man dem Basti Trimborn zuhört, dann kann man gut schlafen.
Ja, sehr schön. Also es ist natürlich ein großes Thema, also 7 Rennen in so ein kurzes Gespräch reinzupacken und dann alles andere, was du noch gemacht hast, vielleicht noch ganz kurz erwähnen. Also du bist weiterhin leidenschaftlicher Dot-Watcher und du hast, das war wirklich sehr cool, auf der Asieta gecampt und du hast, glaube ich, von allen Fotos und Videos gemacht und ich glaube, in allen Stories, also von Victor Bosoni, Jana Kesenheimer, Martin Moritz, Christoph Strasser, habe ich Fotos oder Videos von dir gesehen, also ist auch gut angenommen worden, dein Fotoservice dort oben.
Und ich möchte da auch nochmal sagen, dass mich das wirklich gefreut hat, dass es auch sehr angenehm war, dass es jetzt nicht aufdringlich oder störend war. Das könnte ja auch passieren, wenn man vielleicht in einem schlechten emotionalen Moment irgendwie von jemandem begleitet wird, wo man das vielleicht gar nicht möchte. Aber ich habe eine Frage an dich, und zwar, wenn du so im Detail und so richtig tief im Thema drinnen bist und so viel Bewerbe irgendwie beobachtest, was fällt dir auf an Unterschieden bei den Fahrern und Fahrerinnen, die vorbeikommen, jetzt so von da, weiß ich nicht, wo siehst du da die mentale Einstellung, die körperliche Fitness, die Herangehensweise oder auch vom Fahrstil, ich kann mich erinnern, der Flo und ich sind da nach oben gefahren, so richtig kraftvoll, aber ein bisschen träge, weißt du, wie so ein großer Dieseltraktor mit halt einem ordentlichen Gewicht. Und dann habe ich das gesehen von der Lael Wilcox, der ist da so leichtfüßig hinaufgetänzelt, das hat so leicht und schnell ausgeschaut und das habe ich so faszinierend gefunden, wie unterschiedlich das alles ist, auch die unterschiedlichen Setups, die unterschiedliche Ausrüstung.
Ja, das war natürlich sehr, sehr interessant. Von den, ich glaube, 200 Fahrer habe ich dort ungefähr mitbekommen. Zwischendurch habe ich sicherlich mal welche verpasst, als ich mal in den Ort gefahren bin, selber auf der Asieta hin und her gefahren bin und irgendwann sind auch mal morgens, nachts dann welche mir durchgehuscht, wo ich geschlafen habe. Oder wo ich am Klo saß, oder ich habe auch nicht bei allen Musik gespielt und auch nicht alle fotografiert, aber doch schon ein sehr, sehr großer Anteil. Ich weiß gar nicht, ob alle Fotos losgeworden bin. Also ich hab die dann meistens irgendwie noch getauscht, angeschrieben bei Instagram oder vor Ort getauscht oder später zugeschickt. Aber das ist schon sehr interessant. Also es sind eigentlich alle unterschiedlich. Was mir jetzt da direkt einfällt, ist, als ich den Victor Bosoni gesehen habe, vorher hatte ich ja den Nikolas gesehen, der kam als erster vorbei, 7 Minuten später der Martin Moritz. Ey, komplett entspannt. Also er kannte mein Gesicht irgendwoher, weil wir uns ja vom Grango Anche mal gesehen haben und dann später auch noch da Siegerehrung gegessen und was auch ordentliches getrunken haben. Aber da hat mir diese Leichtigkeit, ne, der war 7 Minuten hinter dem Nikolas, der stand da hinten, der hatte, glaube ich, dann seinen Platten repariert, weil ich hatte ja ein mega Sichtfeld, ne? Und du konntest runter ins Tal gucken und dann warst du oben auf diesem Kamm, 2450 Meter, und dann konntest du ja wieder in die andere Seite gucken. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten Fahrzeit ich da überblicken konnte. Dann packt er sein Butterbrot aus. Ich sag, was hast du denn hinten dran? Ja, hier, mein Butterbrot. Der hat es nicht gegessen, er hat es mir nur gezeigt. Also der war komplett entspannt mit Selfie. Das hat mir ziemlich viel gebracht. Einfach nur, ey, geh auch mal langsam an die Sache ran, weißt du? Also mach das auch mal entspannter. Und wenn ich mal irgendwo auch mal einen Dot-Watcher sehe oder so, dann halte ich den meistens auch an oder wink dem oder irgendwas. Dann kamst du, wir sind ja auch relativ, boah, darf man das eigentlich hier sagen, dass du noch eine Zeitstrafe kriegst. Also ich habe dich ja relativ länger gesehen und ein bisschen auch am Rad begleitet, weil ich ja morgens zu dem Berghütte gefahren bin.
Du hast dir immer wieder, du bist nicht mehr vorausgefahren oder warst ja, weiterhin. Ja. Das war jetzt nicht so, dass du mit mir gemeinsam gefahren bist. Nein. Überhaupt
ja,
nicht.
Ja. Ja, stimmt. Also ich bin immer ein bisschen weggefahren und so, mal auch vorgefahren und habe ich dann gefilmt oder Fotos gemacht. Da habe ich gefrühstückt und dann kam der Viktor. Dann ist der lang geknallt. Ich meine, ich war mit dem Gravelrad unterwegs. Ihr hattet schon 2000 Kilometer in den Beinen. Weiß ich nicht, wie viel Schlaf. Ich war ausgeschlafen, relativ fit, mit einem schönen Gravelbike, kein Gepäck. Dann kam der Viktor und der ist da lang gefahren. Das war Wahnsinn. Also da bin ich ja auch noch ein Stück hinterher. Ich habe den ja noch gefilmt. Er hat auch nicht viel, ich glaube, bewegte Bilder gehabt von diesem ganzen Rennen. Also ich glaube, mein Schnipsel, den ich da gefilmt hatte, lief sogar im französischen Fernsehen. Und er hat sich auch sehr, sehr bedankt nach dem Rennen für die Fotos und für die Videos. Und also ich habe in diese TCR-Facebook-Gruppe, die auch von Lost Dot, glaube ich, gibt, da habe ich halt mal ein paar Fotos und Videos reingestellt. Und da habe ich reingeschrieben, wer mit Viktor auf die Fähre geht, also der hat ein Problem, weil dann wird er das sicherlich ausfahren, weil der einfach brutal schnell aussah. Sonst war das eigentlich alles komplett individuell. Also das ist jeder anders, ne? Sei es vom Material, sei es von Taschen, sei es von Outfit, von Schnelligkeit. Da sah aber die Leigh Wilcox, wie du gesagt hast, sehr, sehr spektakulär aus und sehr, sehr willensstark. Ich weiß jetzt nicht, ob es, weil es kurz vorm Gipfel war und sie einfach nur da hochdrücken wollte. Manche haben auch das Stück geschoben. Was im Endeffekt ja auch keine Rolle spielt von zeitlich. Ne? Also.
Schön zu sehen, deine Begeisterung, sowohl bei den eigenen Teilnahmen als auch beim Dot-Watchen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und hoffentlich sehen wir uns einmal wieder, entweder du als Dot oder du hinterm Bildschirm beim Dot-Watchen.
Hast du wieder vor, irgendwo bei einem Rennen vor Ort zu sein? Also jetzt als natürlich einmal alles Gute für die Gravel-Variante vom Grand Grunge in 2 Wochen. Wir drücken die Daumen, aber sehen wir dich auch wieder mal am Straßenrand?
Ja, also ich starte bei den Bright Midnight und das ist ja Anfang Juli und es ist nicht weit weg von Trondheim, von eurem Start. Da muss ich mal gucken, wie fahrfertig ich dann selber bin nach meinem Rennen. und ob ich denn dann wieder fit werde und eventuell mal den Weg Richtung Trondheim oder zu den Checkpoint 1. Ich glaube, das ist ja auch unterteilt beim TCR. Also ich habe es auf jeden Fall im Kopf. Ich sage, ich habe es nicht geplant. Ich sage, oh, das ist ja da in der Nähe. Machst du halt.
Es ist zeitlich nicht so weit auseinander, von dem her wird's gehen. Und Bright Midnight haben wir Start und Ziel in Tolga, oder? Wo der Justinas Leweiker lebt, weil er organisiert es ja. Und die Route vom Transcontinental geht durch Tolga durch. Das ist jetzt zwar, jetzt habe ich gerade ein bisschen was verraten, weil das ist zum Selbstplanen. Im Endeffekt, der erste Parcours, der Startparcours endet kurz nördlich vor Tolga und es gibt dann eigentlich eine einzig sinnvolle Straße, wo man dann langfahren, da werden wahrscheinlich 100% oder 99% aller entlangfahren und es wird vermutlich durch Tolga sein oder sagen wir mal in der Nähe von Tolga. Genau, und vielleicht spürst du dann Metallica für mich oder so, weil ich habe in einem Instagram-Posting gelesen, da hat sie irgendein Fahrer war das, glaube ich, der hat beschrieben, wie schwierig es war auf die Asieta, was wie er gelitten hat und wie er da gekämpft hat und plötzlich hat er mitten in der Nacht oben ein Licht gesehen und sein Lieblingslied gehört, nämlich Metallica, weil du ihm gefolgt bist oder so in seinen Stories und du hast gewusst, das ist sein Lied, das ihn motiviert. Und dann hast du aus der Ferne irgendwo Metallica erklingen lassen. Das habe ich eine sehr schöne Instagram-Geschichte gefunden.
Ja, das stimmt. Das war die Marta Gritschko und der hatte ich.
Entschuldigung, ja, die Marta, ja.
Ja, genau. Die hat auch noch, ich glaube, vor 2 Wochen was sehr, sehr Schönes da geschrieben, das auch nochmal sehr, sehr gut beschrieben. Und sie hat auch sowas von der Art, sie dachte erst, es wäre eine Halluzination, weil sie wahrscheinlich auch Schlafentzug hatte. Und bei ihr war es einfach, sie hat das Lied sehr oft von Metallica, Seek and Destroy. Das hat sie super oft bei sich im Instagram spielen lassen. Und dann hatte ich mir oft die Mühe gemacht, bei den Fahrern so eine passende Musik rauszusuchen, weil ich das irgendwie gut fand. Das haben die teilweise bei dem Northwest-Westfalia haben sie es auch gemacht. Da haben sie gefragt per WhatsApp, hey, was möchtet ihr einen Musikwunsch haben, wenn ihr ins Ziel fahrt? Das fand ich eigentlich eine schöne Sache. Bei dir wusste ich auch, dass du irgendwas Rockiges, aber ich konnte mich nicht mehr dran erinnern, welchen Podcast das vorkam. Aber ich habe mehr positive Rückmeldungen bekommen, auch von Frederik Rudan. Den hatte ich zufällig auch ein Jahr vorher beim TCR Dotwörtchen auch getroffen hier und dann mitten in der Nacht Top-Bilder gemacht mit dem roten Licht, mit dem Sternenhimmel. Das war Wahnsinn. Der hatte mir noch geschrieben, dass er dann nachts dann über die Asieta gefahren ist und ich hatte da Pink Floyd irgendwas gespielt und er hat dann eine ganz wichtige Entscheidung für sein Leben danach getätigt. Das hat er mir sehr, sehr, sehr emotional geschrieben. Das fand ich sehr bemerkenswert. Also ich habe massige, Danksagungen bekommen, kann man fast sagen. Ja, das hat mich schon irgendwie imponiert. Und ich habe selber bei dem Pirinaika-Rennen, es ging über die Pyrenäen, auch ein Gravel-Rennen, was eigentlich ein Mountainbike-Rennen war, ähnlich wie bei der Asieta sah es aus, auch über 2000 Meter, auch nachts, vorher noch ein wunderbarer Sonnenuntergang, rot, feuerrot, und dann wurde es dunkel, dann bist du auf 2,5 irgendwie, und in der Ferne habe ich ein Licht gesehen. Und ich meine, ich hätte Musik gehört, und dann habe ich gedacht, nee, jetzt steht da ein Dotwatcher, genauso ein Bekloppter wie ich, mit Bus oder sonst was. Aber ich habe mich gefreut, dann habe ich richtig Gas gegeben, und am Ende war es denn der Etienne, der sein abgerissenes Schaltwerk versucht hat zu reparieren. Also ein Kollege.
Eine wunderschöne Anekdote zum Abschluss. Danke, André. Und ich hoffe, wir sehen uns. Und alles Gute für ja. Gran Guanche.
Ich freue mich. Gut zu wissen, dann kann ich ja auch ein Tolga bleiben, falls ich nicht fahrfertig bin.